Du musst dein Lesen ändern. Der Podcast für Literatur und Kritik von der Buchhandlung Wassermann und Blankenese.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Du musst dein Lesen ändern, dem Podcast für Literatur und Kritik. Mein Name ist Tobias Lenzler, ich bin freier Kulturjournalist und Doktorand an der Technischen Universität Chemnitz.
Hallo Tobias, Pascal Matthäus, Co-Inhaber der Buchhandlung Wassermann in Blankenese. Ich freue mich auf die zweite Episode Du musst dein Lesen ändern.
Ich mich auch. Heute wollen wir uns in fast schon bewährter Weise zwei Werken widmen, die in den vergangenen Monaten erschienen sind. Eines, das uns eher enttäuscht hat und eines, das wir stattdessen empfehlen würden. Und jetzt, ohne weitere Vorrede, auf Sie mit Gebrüll.
Und Sie, das ist in diesem Fall Florian Illies und das neue Buch von Florian Illies heißt Wenn die Sonne untergeht, Familie Mann in San Thomas Mann hat großes Jubiläumsjahr gehabt. Man konnte ihm überhaupt nicht entgehen. Und selten passte der Spruch eigentlich besser. Es ist schon alles über ein Thema gesagt, nur noch nicht von jedem. Naja, das war jetzt fast schon eine Wertung. Ich soll das Buch eigentlich erstmal vorstellen. Florian Illies hat also ein Buch geschrieben über den Sommer 1933, als die Familie Mann sich in Sanary-sur-Mer, wie es seit kurzem hieß, wie ich aus dem Buch erfahren habe, zusammenfand, um ein paar unbeschwerte Monate zu verbringen, kann man gerade nicht sagen, denn sie sind dort angespült worden, nachdem die Familie Mann ihren jährlichen Schweizurlaub absolvieren wollte. Wie einfach jedes Jahr wurde das Ganze zum Beginn des Exils, denn man entschied miteinander, man würde nach Deutschland, wo also die Nazis seit kurzem an der Macht sich befanden, nicht zurückkehren und stattdessen dann also zunächst in Frankreich unterkommen. Das Exil nahm dann seinen weiteren Verlauf. Er erzählt also in recht gedrängter Manier die Ereignisse aus ungefähr 3 Monaten im Sommer 33. Thomas und Katja Mann sind als sozusagen der bewährte Hausvorstand wieder beieinander und die 6 Kinder sind auch alle nacheinander immer wieder zugegen, sind auch auf Reisen. Golo ist berühmterweise noch derjenige, der immer nach München zurückgeht, um vor allem die Tagebücher zu holen. Monika kommt erst später hinzu, Erika und Klaus gehen ihren eigenen Plänen nach und dann gibt es noch die beiden Jüngsten, Elisabeth und Michael. Okay. Und was also Florian Illies gemacht hat, ist wieder viel Tagebücher auszuwerten, die Stimmung dieser Monate einzufangen, nachzuerzählen, was in den Köpfen eigentlich vor allem dieser Beteiligten vorging und auch was die Konstellation zwischen den Mitgliedern der Familie angeht. Das ist das, was ihn interessiert. Vielleicht eine Sache, die das Buch wirklich recht interessant machen. Er hat als allererster Mensch auf dieser Welt dafür in die Tagebücher Golo Manns hineingucken können. Das ist recht spektakulär und hat mich als allererstes auch für dieses Buch zumindest mal interessiert.
Das stimmt, zumindest aus den Gesperrten aus dem Jahr 1933, wenn ich das richtig im Kopf habe. Wie würdest du sagen, hat Florian Illies dieses Buch gebaut? Denn es ist ja tatsächlich nicht das erste Buch seiner Art, wie Illies das aufbaut und anlegt, sondern er hat ja eigentlich daraus mittlerweile einen echten Verkaufsschlager gemacht, kann man sagen.
Kann man sagen, ja, nicht Illies allein, sondern auch ringsherum eigentlich ein ganzes Genre mitentwickelt. Wobei ich finde, da muss man einmal der Ehre oder der Wahrheit Genüge tun und sagen, also man sagt immer, Florian Illies hat dieses 1913 geschrieben und damit eigentlich eine ganze Gattung erfunden. Mhm. Das erste Buch dieser Art hat Hans-Ulrich Gumprecht geschrieben.
Das stimmt.
1926 liegt übrigens gerade auch wieder in einer Neuausgabe vor bei Suhrkamp. Aber Illies hat es eben sehr populär gemacht. Also Bücher über intellektuelle Gegenstände, der Literatur, der Kunst. Und es ist aufgeteilt eigentlich erstmal chronologisch erzählt und dann aber in kleinen Häppchen, sehr kleine Abschnitte, die jeweils einem der Protagonisten gewidmet sind, aus dessen Sicht dann eigentlich das Ganze erzählt wird.
Ja, genau. Und was besonders ist, ist, dass Sanary ja nicht nur der Ort des Exils der Familie Mann ist, sondern eben auch der Ort des Exils der Familie Feuchtwanger, ebenso wie eben einiger anderer Intellektueller.
Die Zweigs kommen dann noch davor, noch die Großeltern zu Besuch, ja.
Genau. Und in der Tat, Arnold Zweig, nicht Stefan, der ist ja auf anderen Wegen unterwegs, das muss man sagen.
Und von Volker Weidermann, der war in Ostende.
Ja, genau. Und was mich schon immer wieder fasziniert, ist, dass Ilias in sehr kurzer Zeit es eigentlich schafft, Panoramen zu entwerfen. Das ist wirklich seine große Stärke, dass er aus dem Material heraus Stimmungen entwickeln kann. Da setzt aber auch meine Kritik an. Ich habe immer wieder das Gefühl, dass das sehr viel Sentimentalitätsgehubere ja. ist. Ja, also man hat immer wieder den Eindruck, wenn dann Thomas Mann beschrieben wird mit seinen Hüsteleien und seinem Halsschmerz, den er immer wieder zu verspüren meint, oder dieser ganzen Art und Weise, wie er als ein aus der Form geratener, also nicht körperlich, sondern aus der Fassung geratener Mensch beschrieben wird in diesem Jahr 1933, dann wird das für mich sehr häufig fast schon kitschig, ja. auch wenn es natürlich der innere Seelenzustand von Thomas Mann gewesen sein kann. Aber da wir es nicht wissen, da die Tagebücher häufig auch eher, sagen wir, sehr rudimentär abgefasst sind, sehr stichpunktartig, finde ich, ist es sehr viel Romaneskes, was er da, oder Romanhaftes, was ja. er da reinbringt.
Er lässt viel Deutung sozusagen so schweben im Raum. Es wabert so ein wenig, und in der Tat, er kriecht dafür sehr tief hinein in seine Figuren und hat dann doch also einiges über sie zu sagen, wo man sich wundert, woher weiß ich das eigentlich? Im Zweifel hat er eben in der Tat für vieles eine gute Tagebuchgrundlage oder auch andere Formen der Quellen, also Briefe oder dergleichen, die auch genannt werden. Insofern müsste man das vielleicht wirklich am Einzelfall prüfen, wo er auch sich wie viel dichterische Freiheit herausnimmt. Aber diese, also die Thomas-Mann-Figur selber ist wirklich eigentlich beinahe eine Karikatur. Ja? Ja. Und da habe ich mich gefragt, ob das eigentlich dann in so einem Buche noch am richtigen Ort ist. Also Fischer, es sind ja unzählige Publikationen jetzt zum Thomas-Mann-Jubiläum, 70. Todestag erschienen. Mhm. Es gab auch ein kleines Bändchen mit Auszügen aus dem Tagebuch, wo immer nur wirklich so skurrile, kleinste Sätze zu jedem Tag drinstehen. Da ist dann irgendwie auch der Platz, um sich auch mal lustig vielleicht sogar zu machen und von dieser Größe Thomas Mann so ein bisschen herunterzukommen zu einer menschlichen Figur. Was möchte uns Florian Illies eigentlich erzählen? Will er uns hinführen zum Werk, oder will er sich doch nur daran detektieren, dass es also diesen Großschriftsteller dann da in Sanary in Bedrängnis gibt?
Ich glaube, Lothar Müller hat in der SZ davon geschrieben, dass das eben auch ein Problem des Feuilletons sein kann. Und ich kann das bestätigen aus meiner eigenen Erfahrung im Feuilleton. Mir hat mal ein Kollege gesagt, naja, die Helden, die man hat, die muss man auch ein wenig lächerlich machen, denn erst dann gewinnen sie ihre wahre Größe. Und ich fand den Satz erstmal einleuchtend und habe mich aber trotzdem nie daran halten können, weil ich immer der Meinung bin, dass wenn etwas gut ist, es auch einfach mal gut sein darf. Und irgendwie ist es sehr deutsch, dann doch immer wieder zu sagen, nee, wir müssen etwas suchen, was die Figur anders dastehen lässt.
Lustig. Mir fällt jetzt natürlich gleich Reich Ranitzky ein, der dagegen gesagt hat, die englischsprachige Literaturkritik sei gerade deshalb so gut, weil da immer die Frage gestellt wird, taugt Shakespeare eigentlich etwas? Ja. Also doch den Denkmalsturz. Aber ich muss darüber nachdenken.
Ich glaube, es ist auch was anderes gemeint. Also das eine ist die persönliche Ebene, die im Deutschen häufig angespielt wird. Und das andere ist die Frage, was das Werk eigentlich wiegt. Dessen würde ich sozusagen immer wieder, da würde ich immer wieder Reich Ranitzky verteidigen auch.
Aber dann muss man es eben auch so am Schlawittchen packen und nicht sich über die Hüsteleien lustig machen. Nee, ich finde auch, also es ist eine ganze Seite in der Zeit erschienen von Florian Illies. Keine schlechten Verbindungen zur Zeit, das war dann auch möglich und
Herausgeber.
So. Darüber könnte man wirklich mal sprechen, auch über die Verquickung von Literaturkritik in Anführungszeichen im Holzbrink-Konzern. Aber ein anderes Thema, wir suchen uns mächtige Feinde
jedes Mal. Letztes Mal war es Rowohlt, dieses Mal
Holzbrink-Konzern. Naja, wie dem auch sei, was ich nur sagen möchte, diese eine Seite über die Familienkonstellation Familie Mann, die Bedürfnisse der Kinder, die Rolle der Kinder, das fand ich gut auf einer Zeitungsseite. Hier in diesem Buch ist auch ganz viel Feuilleton. In Buchlänge überzeugt das für mich nicht. Da sind dann manche originelle Gedanken darin. Es wird aber auch kein richtiges Ganzes daraus. So ein bisschen ist eine Leitidee, die Kinder suchen eben die Gunst des Vaters. Mhm. Aber dann interessiert er sich auf einmal doch für die Feuchtfangers und für die Sibylle Bedford, die dann auch rumläuft. Dann ist es Thomas Mann und sein Wegbröckeln daheim. Das hat auch kein so richtiges Thema. Es ist ein Kaleidoskop, hast du vorhin gesagt.
Ja, genau.
Das ist es allenfalls. Und dabei aber wirklich auch auf Kosten der Genauigkeit. Man könnte in die Detailkritik gehen. Wir wollen lieber gleich über das Buch sprechen, das uns gut gefallen hat. Aber ich möchte nur ein Beispiel noch anführen, wo ich auch sage, also da ist das Buch auch sprachlich einfach nicht auf der Höhe. Es ist etwa dann die Rede von einem Verwandten von dieser Sibylle Bedford, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, der sei 33 in das Konzentrationslager Dachau deportiert worden.
Ja.
Man wurde 33 als einzelne Person nicht deportiert. Deportieren, das ist etwas anderes. Da geht es darum, dass dann eben ganze Bevölkerungsgruppen systematisch, da wird also ein Wort verwendet, das den Geruch der Zeit dann also bedeuten soll, aber es wird so ein bisschen schief verwendet.
Ja.
Und davon ist das Buch voll von solchen Stellen.
Das stimmt. Das ist auch mit der lübeckischen Genauigkeit da so, was das genau sein soll, erschließt sich zum Beispiel auch nicht, als er am Anfang die Haustür dann zuzieht. Was ist lübeckische Genauigkeit dabei? Da könnte man jetzt auch noch lange drüber reden. Ich möchte einen einzigen Aspekt noch stark machen, der mir dann doch ganz gut gefallen hat. Und zwar, dass zum einen die Kinder ein bisschen mehr Raum bekommen. Das ist ein Aspekt, der Gott sei Dank ja in den letzten Jahren in verschiedenerlei Biografien auch aufgeholt worden ist. Aber zum anderen, auch wenn manche Bilder schief gehen, dass Iljes ein Buch bauen kann, das sieht man schon. Also die ganze Episode rund um Richard Wagner, womit ja dann das Ganze einsetzt, ist nicht deshalb gut, weil es immer wieder um Wagner geht, sondern weil er diesen Satz, wenn die Sonne untergeht, diesen Halbsatz, leitmotivisch einsetzt. Also es gibt immer wieder Stellen, an denen er zum Beispiel, wenn es um die Drogensucht von Erika und Klaus geht, dann sagt er etwas mit, wenn die Sonne untergeht. Und ganz zum Schluss, auf Seite 267, habe ich mir extra nochmal rausgeschrieben, da wird das erste Mal der Sommer in Sanary positiv aufgeladen. Und da fragt man sich dann, ist das jetzt eigentlich das Coming to Terms mit dem Exil oder was heißt das eigentlich? Also da würde ich sagen, das ist schon, da kann man mitarbeiten.
Also Gemach. Ob das jetzt wirklich ein wagnerisches Leitmotiv ist oder ob es nicht eher der Refrain eines Schlagers ist, darüber müssten wir dann vielleicht nochmal.
Liegt alles nah beieinander, wie wir wissen.
Ach ja?
Wir machen auch noch einen Musikpodcast demnächst, ich sehe es schon.
Tobias, bis es soweit ist und wir über unseren Musikgeschmack uns einig werden, habe ich wirklich den Eindruck, du musst dein Lesen ändern.
Meinst du?
Und ich hätte dafür auch einen ganz konkreten Vorschlag. Wie hältst du es eigentlich mit Roger Willemsen und dem gerade erschienenen Buch Liegen Sie bequem?
Da rennst du bei mir natürlich offene Türen ein. Für mich hat Roger Willemsen persönlich eine ziemlich große Bedeutung, die ich jetzt hier nicht weiter ausführen muss. Aber er war wahrscheinlich der erste deutschsprachige Intellektuelle, der mich besonders interessiert hat. Und eine große Leerstelle hat er hinterlassen, als er vor fast 10 Jahren im Februar 2016 gestorben ist. Und er wäre dieses Jahr im August 70 Jahre alt geworden. Das war einer der Anlässe, weshalb Insa Wilke, seine literarische Nachlassverwalterin, zusammen mit dem ehemaligen Lektor von Roger Willemsen, Jürgen Hosemann, das Buch Liegen Sie bequem vom Lesen und von Büchern herausgegeben hat. Und in diesem sieht man Roger Willemsen nochmal auf der Höhe seines Schaffens. Es ist ein wirklich buntes Spektrum an schillernden Schriftstellerporträts, an Einzelbetrachtungen über Bücher, Gedichte, Beobachtungen. Es geht auch um das Obszöne in der Literatur. Es geht um eine wirklich nahezu Vernichtung von Franz Xaver Krötz. Es geht aber auch um die Ansprüche von Literatur und auch den Literatur- und Medienbetrieb im Allgemeinen. Man kann von Roger Willemsen wahnsinnig viel lernen. Und ich würde dich gerne mal fragen, was hast du von ihm in diesem Buch gelernt?
Oh, ich habe vor allem bis hierhin ganz, ganz viele Anregungen erhalten, wo ich bei allen den Eindruck habe, dem muss ich dringend jetzt weiter folgen. Ich habe nochmal in den Text über Karl Kraus etwa reingelesen heute, über die Frage, was eigentlich Ironie sei. Und dann bin ich also über den Satz gestolpert, uneigentlich kann man dem Ersten Weltkrieg nicht entgegentreten oder so ähnlich. Also auch die Frage, welche Haltung die Literatur auch dem Tage entsprechend an den Tag zu legen hat, also wie man sich im Verhältnis zur Welt zu positionieren hat und womit ich auch ringe, seitdem ich dieses Buch gelesen habe und ich werde das weiterlesen. Es ist ein ganz, ganz großartiges Buch, Fundus ist das bessere Wort, an Ideen und vor allem auch an Impulsen, denn das macht doch die Prosa von Roger Willemsen auch aus, dass sie dich immer auffordert, denk mit, antwort. Lies weiter. Was machst du da eigentlich? Ist eigentlich die Frage, die irgendwie auch immer zwischen den Zeilen sich stellt. Also die Poetologie von Roger Willemsen, der dort die These nochmals erneuert, richtig gute Literatur dürfe die Welt nicht bloß abbilden, ja, sondern richtig gute Literatur erschaffe die Welt erstmal. Ja. Ist das tatsächlich so?
Also ich würde sagen, wenn man Roger Willemsen liest, dann fängt man an daran zu glauben. Das ist ja das Faszinierende. Das ist diese Sogwirkung, die seine Sprache entfaltet. Und ich finde, das ist, da muss man wirklich Insa Wilke und auch Jürgen Hosemann loben, in diesem Buch einfach wahnsinnig gut gelungen, allein durch die Struktur, dass am Anfang die Regeln für Leserinnen und Leser stehen und am Ende die Regeln für Schriftstellerinnen und Schriftsteller. Denn bei Roger Willemsen ist es immer so, dass der Leser ein engagierter ist. Ja. Er muss in die Geschichte hinein. Ja. Er muss selber das erschaffen. Also er sagt, glaube ich, am Anfang und auch nochmal am Ende, damit schließt im Grunde genommen das Buch, Literatur ist nicht das Hervorgebrachte, sondern das Hervorbringende.
Das ist natürlich wirklich sehr instruktiv, da diese Form jetzt nochmal mit hineinzubringen und eben auch das Verhältnis zwischen Lesenden und Schreibenden, weil in der Tat die Hervorbringung dann als Gemeinschaftsleistung
passiert. Genau, es ist Augenhöhe, die hergestellt wird, finde ich.
Ja, das finde ich einleuchtend. Ja, dennoch eben habe ich mich gefragt, dieser Anspruch, auch in dem Kraus-Text kommt das übrigens vor. Ne? Kraus wird also als eine Lichtgestalt dargestellt, der eigentlich überhaupt nur aus der Literaturgeschichte verstanden werden kann. Auch in seiner eigenen Zeit ist er überall angeeckt, beziehungsweise wurde dann auch gar nicht mehr wahrgenommen und hat eine Unbedingtheit gegenüber dem Literaturbetrieb an den Tag gelegt, hat also den Humanismus eisern verteidigt. Und in dieser Tradition hat sich natürlich auch jemand wie Roger Willemsen verstanden, der es wirklich geschafft hat, sich so frei und unabhängig wie nur irgendjemand zu positionieren zu den Dingen. Stand ja auch in Sachzwängen, hat auch mal eine Fernsehsendung gehabt, hat es dann auch aufgehört aus gutem Grund. Aber das imponiert einem schon so sehr, diese Unbedingtheit. Manchmal habe ich mich natürlich auch gefragt, eine Radikalität, die nicht nur aus der Zeit gefallen ist und wo ich auch überlege, ist das eigentlich ein Zugang zur Welt, der dann noch produktiv ist oder ist der nicht doch auch, hat er schon den Geruch des Kulturpessimisten an sich?
Ich glaube, er wird zudem immer mehr. Wenn man diese nachgelassene Rede, wer wir waren, liest, dann hat man schon den Eindruck, wir können eigentlich nur noch aus der Zukunft auf uns zurückblicken und stellen uns die Frage, was genau wir eigentlich gewesen sein werden. Und da gibt es diese Passage, wo er dann sagt, wir sind der Mensch, der in der Tür steht, sich umblickt und noch etwas sagen will, aber dann schon gar nicht mehr weiß, was das ist. Also da geht es dann um diese Ablenkbarkeit und überhaupt um die ganze Art und Weise, in der wir leben heutzutage. Und dann
wirklich Resignation am Ende seines Lebens, würdest du sagen?
Ja, ich glaube, also ich hatte ja das große Glück, mit Insa Wilke auf der Herbstlese dieses Jahr zu sprechen und wir haben
ganz,
eigentlich...
Ganz, großartige Veranstaltung in der Bücherhalle.
Wir haben herausgearbeitet, dass Roger Willemsen eigentlich immer zwei Seelen in seiner Brust hatte. Also da ist zum einen die Melancholie, die ihn, glaube ich, nie ganz verlassen hat. Zum anderen aber auch diese unfassbare Offenheit und Menschenfreundlichkeit, die ihn ausgezeichnet hat. Und da ist das Bedürfnis und der Wunsch, sich zu exponieren vor Publikum, aber gleichzeitig auch immer diese Zurückgezogenheit. Ein solches Buch, wie es hier vorliegt, Liegen Sie bequem, das entsteht ja nicht in der Masse, sondern das entsteht auch in der Vereinzelung und wird dann aber erst zu dem, was es ist, wenn Leserinnen und Leser sich damit engagieren. Ja. Von daher würde ich sagen, das, was du als Kulturpessimismus bezeichnest, ist wahrscheinlich gar kein Widerspruch, sondern es ist nur die andere Seite seines humanistischen Strebens und vielleicht sogar die Quelle all des Engagements. Denn er sagt ja, Literatur entsteht immer aus einem Mangel heraus und das nähert die Kritik.
Ja, ja, und genau, also man darf das jetzt auch nicht missverstehen. Ich finde dieses Buch wirklich ganz großartig. Ich habe mich dann nur gefragt, also die Radikalität, wie weit reicht sie eigentlich? Ja. Sie wird natürlich immer getragen oder begleitet, wie du das jetzt gerade eigentlich auch sehr schön ausgeführt hast, durch diese legendäre Begeisterungsfähigkeit, dieses Kindliche, was auch von Insa Wilke in ihrem Nachwort zu dem Buch nochmal hervorgehoben wird, was sich eben auch sofort überträgt. Also dieses Kämpfen, nee, Kämpfen ist vielleicht nicht richtig, dieses Spielerische, dieses Unbedingte, gleichzeitig dabei, gerade diese Doppelbewegung macht es eben so großartig und so mitreißend.
Ja, genau. Und offensichtlich auch anknüpfungsfähig. Denn Roger Willemsen ist ja allein deshalb eine faszinierende Figur, weil er druckreif sprechen konnte und auch in einer Eloquenz, die manchmal auch wirklich, ja, so ein bisschen einen staunen lässt. Ja. Und gleichzeitig füllte er Massen um Massen in seine Hallen. Oder also es kamen immer viele Menschen und haben sich irgendwie gehört gefühlt. Und das finde ich immer wieder das Faszinosum des Roger Willemsen, das ich auch noch nicht ergründen konnte.
Die Druckreife, da ist noch ein anderes Wort, auf das ich noch jetzt gestoßen bin beim Lesen. Genauigkeit kommt, glaube ich, bei den Geboten für Schriftsteller am Ende vor. Es ist ja eigentlich furchtbar. Niemand möchte solche Gebotslisten irgendwie lesen. Das hat was Onkelhaftes, 60. Geburtstag. Und bei Willemsen liest man sogar diese Gebots- und Verbotslisten gerne, weil sie so lustig sind und in sich immer rhetorisch so brillant. Und um die Genauigkeit geht es also, auch das ist vielleicht ein wie Zugang zur Welt von Roger Willemsen, der diese beiden Bereiche, das also Pessimistische und das Humanistische zusammenbringt. Man muss konkret in der Beschreibung der Welt sich um die Genauigkeit bemühen. Ja. Das ist das, was die Literatur tut. Man muss sich nicht nur bemühen, sondern die Genauigkeit ist das Unerlässliche. Ja. Wenn Sie zur Genauigkeit kein Talent haben, heißt es, glaube ich, sinngemäß, dann taugen Sie nicht mal zum Unterhalter.
Genau.
Ein rigoroses Urteil, was unmittelbar einleuchtet aus dieser unheimlich großen Beschreibungsfähigkeit von Roger Willemsen, die einem in diesem grandiosen Buch entgegentritt.
Ja, das ist zum Beispiel auch was er an Jack London bewundert hat, den man ja sonst doch immer eben eher unter Unterhaltungsschriftsteller und Abenteurer abgebucht hat. Und es ist ein leidenschaftliches Plädoyer für diesen Autor, wo man sofort Lust kommt, sich mal wieder mit Jack London sozusagen durch die Welt treiben zu lassen. Und ich glaube, das ist genau das. Also er sagt zwar auf der einen Seite, die Form ist wichtiger als der Stoff. Das sagt er irgendwo zu Beginn des Buches. Aber gleichzeitig hat man den Eindruck, dieser Stoff muss dem Leben auch abgerungen werden. Ja. Und deshalb war er auch so viel unterwegs. Deshalb hat er viel beobachtet. Und dieses Genauigkeit herstellen, auf das du rekurrierst, ist, glaube ich, tatsächlich einer der zentralen Aspekte des Willemsenschen Werks. Das sind immer diese schwierigen Worte. Naja.
Ganz genau. Und also ich finde auch nochmal gut, dass du den Hinweis auf Jack London gibst. Man könnte eben ganz, ganz viele Namen jetzt auch noch anführen, durchaus abseitigere Namen. Es ist ein Buch, das einen auf ganz viele verschiedene Wege eben führt und unheimlich anregend ist. Und um den Bogen nochmal zum großartigen Holzbrink-Konzern, denn wir sind nicht so unabhängig wie Roger Willemsen als Buchhändler sowieso, befinden wir uns andauernd in peinlichsten Nöten, verschiedene Interessen zusammenzubinden.
Freie Journalisten übrigens auch.
Auch dieses Buch, Roger Willemsen, liegen Sie bequem vom Lesen und von Büchern, ist bei S. Fischer erschienen.
Genau.
Genauso wie Florian Ilies, Wenn die Sonne untergeht, Familie, Mann, Inszenerie bei S. Fischer erschienen ist.
Vielen Dank, Pascal, für diesen wirklich vergnüglichen Nachmittag, hätte ich fast gesagt. Und ich würde sagen, liegen Sie bequem.
Lesen Sie ein Buch.